Ja, hallo? Ja,
hallo, Stefan Oelker hier. Ich bin zum Podcast bei Immowelt eingeladen.
Stefan, schön, dass du da bist. Wir sind in der 4. Etage. Nimm den Aufzug oben links und ich bin dann in der Küche.
Okay.
Bis gleich. Na, der ist aber pünktlich. Stefan Oelker, Geschäftsführer von Falk Immobilien. Heute unser Gast hier bei Zwei Zimmer Küche Talk. Ich freue mich, dass er da ist und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Gespräch. Bis gleich. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise.
Hallo Harald, ja. Mit dem Auto durch Köln ist manchmal etwas schwer, aber ich bin gut durchgekommen.
Okay, darf ich dir was anbieten? Möchtest du einen Kaffee, einen Tee?
Sehr, sehr gerne einen Espresso Macchiato.
Okay, guck ich mal, ob ich dir den zubereiten kann. Wo wir gerade in der Küche sind, Stefan, was ist dein Erfolgsrezept für einen guten Start in den Tag? Espresso auch?
Nee, tatsächlich trinke ich morgens früh nur Tee oder nur stilles Wasser, setze mich dann in mein Auto und begebe mich auf die Reise nach Hennef und ganz zum Schluss höre ich sehr, sehr gute Musik.
Und lass mich raten, du arbeitest auch im Auto wahrscheinlich.
Die beste Zeit zum Arbeiten. Auf der Hinfahrt kann ich viele Dinge erledigen, die ich sonst den Tag nicht schaffe und wo ich auch keinen für brauche. Und auf dem Rückweg führe ich wirklich vom Parkplatz aus bis nach Hause nur Telefonate.
Für die, die es jetzt noch nicht wissen, wir kennen uns schon einen kleinen Augenblick, um genau zu sein, 2 Jahre, glaube ich, von den Falk-Kickoff-Veranstaltungen. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, wie bist du zu Falk gekommen letztendlich?
Ja, das ist eine eigentlich gar nicht so lange Geschichte. Ich habe mich 2017 entschieden, mich selbstständig zu machen, war vorher über 20 Jahre lang in der Bankenwelt tätig, habe dann 2017 bin ich ausgestiegen oder Ende 2016, habe mich dann 2017 selbstständig gemacht, hatte dort die Überlegung, was mache ich genau, bin dann auf einen Immobilienmakler gekommen, habe dann verschiedenste Formen der Immobilienmaklerschaft für mich überprüft, habe dann festgestellt, das Franchise-System ist doch das Beste für mich, habe mehrere Franchise-Systeme überprüft und habe dann mich für Falk Immobilien entschieden, 2017, dann ganz klassisch wirklich als alleiniger Makler angefangen, vor meine Haustür und bin dann mit und mit gewachsen. Hatte dann zum Schluss 6 Standorte, 24 Leute im Münsterland. Und dann bin ich im Juli irgendwann gefragt worden von Andreas Lahmann, dem Gründer von Falk Immobilien, ob ich in die Geschäftsführung kommen möchte für Falk Immobilien Deutschland.
Das klingt jetzt alles so einfach und nach einem wirklichen Plan. Hattest du das schon immer im Kopf, was mit Immobilien zu machen? Oder hast du dich aus der Not dann dafür entschieden, hast gedacht, was könnte ich jetzt noch machen, der alte Job, ich weiß nicht so recht. Und dann lag das da?
Also tatsächlich wusste ich nicht, was ich mache. Ich habe sehr spontan gekündigt bei der Bank und bin nach Hause gekommen und habe meiner lieben Frau gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Erstens, ich habe keinen Job mehr. Schlechte Nachricht. Zweite, gute Nachricht. Jetzt aber viel, viel mehr Zeit für uns.
Wie hat sie das aufgenommen, wenn ich fragen darf?
Ich habe eine ganz wunderbare Frau, die gesagt hat, wenn das dein Weg ist, dann gehe ich ihn mit dir.
Das klingt großartig. Und mit viel Erfolg, wie wir heute feststellen dürfen.
Genau, also ich habe 3 Monate mehr Zeit genommen, um zu überlegen, was ich genau mache. Ich hatte wirklich überhaupt gar keinen Plan. Es hätte auch genauso gut sein können, dass ich beispielsweise ein Restaurant eröffne, weil ich liebe es zu kochen und habe mich dann aber für den Immobilienmarkt, für den stabilen Immobilienmarkt entschieden. Genau, und ich habe ganz, ganz viel planlos gearbeitet. Also ich habe einfach gestartet.
Also einfach mal machen ist wahrscheinlich so ein Konzept, das würdest du empfehlen?
Teils, teils. Ne? Also einfach mal machen ist immer eine sinnvolle Variante. Ich bin ein Freund vom Ausprobieren, aber ich muss auch sagen, man stolpert viel, viel häufiger, als wenn man monatelang einen Plan geschmiedet hat.
Wir kommen schon absolut ins Plaudern. Ich würde sagen, wir nehmen unseren Kaffee und gehen rüber ins Wohnzimmer, okay?
Sehr gern.
So, jetzt haben wir es ein bisschen gemütlicher. Du hast es ja gerade schon kurz angeteased. Dann bist du bei Falk gelandet. Und so wie ich das überblicken darf, ihr seid in sämtlichen Regionen gut aufgestellt. Kannst du uns mal so einen Überblick geben? Wie viele Standorte und Lizenznehmer habt ihr eigentlich mittlerweile?
Genau, also sehr, sehr gut. Da muss ich dich leider korrigieren, weil wir noch viele, viele freie Flecken haben und es ist die Historie, die auch ja die Landschaft, die Falk-Landschaft sozusagen ganz gut beschreibt. Weil wir sind ja damals, vor 15 Jahren, hat Andreas Lahmann das Unternehmen gegründet in Lohmar und wir sind jetzt in Hennef mit der Zentrale und eher so hier im westlichen Bereich sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben viele, viele Standorte hier gerade im Westen. Aber der Süden, der Osten, da gibt es noch ganz, ganz viele Lücken. Wir sind aber bundesweit aufgestellt, 150 Standorte und mittlerweile auch international unterwegs. Da sind wir auch in 5 Ländern vertreten mittlerweile. Und die Expansion auch da läuft sehr, sehr gut.
Also ein sehr ordentliches Wachstum. Das heißt, 150 Standorte, von wie viel Lizenznehmern sprechen wir da am Ende? Oder wie viele Menschen arbeiten aktuell für Falk?
Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Selbstständigen. Das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Systemen. Wir haben die Möglichkeit, halt selbstständige Lizenzpartner bei uns aufzunehmen. Aber der selbstständige Lizenzpartner, der entscheidet für sich selbst, ob er auch wiederum selbstständige Büropartner einstellt oder mit ins Boot holt oder eben mit Angestellten arbeitet. Und wir haben alles in allem, wirklich Ausland, Deutschland, selbstständige deutsche Angestellte, Zentrale, sind wir bei knapp 500 Menschen, die für Falk Immobilien tätig sind.
500 Menschen?
Genau.
Seit du dabei bist, was war da so für ein Wachstum?
Das ist ja jetzt eine ganz persönliche Frage, ne?
Das würde mich interessieren.
Wir haben einen stetigen Wachstum. Wir haben tatsächlich aber auch sehr zu kämpfen mit eben Neueinsteigern, Quereinsteigern. Unser System lebt von Quereinsteigern. Wir sind da sehr spezialisiert, möchte ich nicht sagen, aber anfällig für den Quereinsteiger, und wir haben die ersten 18 Monate haben wir einfach die Herausforderung, 18 Monate braucht es, bis ein Lizenzpartner, der quer einsteigt, wirklich in den Erfolg kommt, und diese 18 Monate, die müssen wir überbrücken, deswegen die Expansion, die läuft gut, wir schaffen regelmäßig Wachstum, aber wir verlieren tatsächlich auch einige Menschen.
Wahrscheinlich immer in der Startphase, ne? Ich glaube, im Immobilienbereich ist es ja auch so, bis dann die erste Provision mal ausgezahlt wird, geht dem wahrscheinlich schon mal ein Jahr Vorarbeit einher.
Richtig, genau. Das ist das Spannende, weil gerade Quereinsteiger oder mit Menschen, wo ich mich unterhalte, die einfach sagen, boah, du bist Immobilienmakler, verdienst ja wahnsinnig viel Geld, und gerade zum Einstieg, Mensch, es regnet das Geld vom Himmel mehr oder weniger. Das ist natürlich nicht so, ne? Also wenn ich jetzt mal überlege, ein Neueinsteiger, der braucht 2, 3, 4 Monate, bis er im System angekommen ist, bis er die Technik versteht, bis er vielleicht auch den ersten Kundentermin hat und bis er den Auftrag hat, vergehen vielleicht noch mal 1, 2 Monate. Und selbst wenn er sehr gut ist, ist es genau das, was du beschreibst. Es ist ja eine Vorbereitung des Objekts, es sind Besichtigungstermine, und dann, wenn er beim Notar war, kommt immer noch keine Provision, weil die Übergabe des Objekts bzw. die Kaufpreisfälligkeit erst zur Provisionierung führt. Und da kann durchaus mal ein Jahr auch ins Land gehen. Und in der Zeit habe ich definitiv dann keine Einkünfte.
Aber letztendlich werdet ihr die Thematik ja auch adressieren. Was würdest du Menschen raten, die jetzt auch wie du eigentlich Quereinsteiger sind und sagen, du, Immobilien interessieren mich schon, ich bin jetzt nicht ausgebildeter Immobilienmakler, möchte da aber gerne einsteigen, und da ist vielleicht so ein Franchise-Konzept genau das Richtige. Da muss man ja am Anfang drüber sprechen, dass die ersten 1,5 Jahre immer so die Krux sind, bis man dann einmal dabei ist und wenn man gute Arbeit macht, dann ständig und immer auch natürlich Provisionen bekommt.
Richtig, genau. Also ich würde... Oder ich gehe in den Gesprächen bei neuen Quereinsteigern, gehe ich sehr häufig in die Thematik herein, doch sich einem guten Büro anzuschließen als selbstständiger Lizenzpartner, weil der Aufstieg zu einem Regionalpartner, also zu einem eigenständigen Büroinhaber, den kann man ja jederzeit gehen. Und wenn ich eben die finanziellen Mittel nicht habe, ist es doch viel sinnvoller, eben klein anzufangen, sich hochzuarbeiten und dann eben gesettelt zu sagen, so, jetzt habe ich Kapital, jetzt habe ich die ersten die erste bekannte Marke für mich gebildet, und jetzt kann ich wirklich auch Regionalpartner werden. Also so diese kleinen Schritte gehen, das macht absolut Sinn.
Dann lass uns ganz vorne anfangen. Natürlich ist das Ziel von jedem Lizenznehmer, von jedem Makler auch, dann entsprechend zu wachsen. Was ist ein Erfolgsrezept, um beständig zu wachsen? Was muss man tun?
Das ist unter anderem eine der Hürden, die ich genommen habe. Also ich wollte unheimlich schnell wachsen, gerade am Anfang, und habe geguckt, dass ich möglichst ein paar Leute um mich herum bekomme, aktiviert bekomme, die mir helfen bei meinem Wachstum. Und dabei habe ich so ein Stück weit vergessen, dass es sinnvoll ist, erstmal auf eigenen stabilen Füßen zu stehen. Also die ersten Umsätze auch zu haben, eine Marke etabliert zu haben, weil man doch auch natürlich als Regionalpartner dann eine Verantwortung für die Marke, aber auch für das Büro, für die Menschen, die in dem Büro tätig sind, hat. Und deswegen würde ich immer erst auf mich auf solide Beine stellen, mir ein bisschen Zeit lassen, Marke etablieren und dann wirklich das Wachstum zu beginnen.
Marke etablieren bedeutet natürlich auch, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Wie mache ich mich überhaupt bemerkbar?
Wir gehen in der Immobilienbranche immer sehr stark auf das Thema Kaltakquise. Also auch wir haben in unseren Schulungen das Thema Kaltakquise und wenn man startet, nimm den Telefonhörer, rufe Privatanzeigen an und. Und da sehe ich ein ganz großes Problem, weil der Fokus auf Kaltakquise, das ist das eine, das muss getan werden. Auf der anderen Seite aber ist die Markenbildung von Tag 1 extrem wichtig. Und wie kann das bestmöglich laufen? Ich muss mich erstmal mit dem Markt auskennen. Ich muss mir Kenntnisse über meinen Arbeitsbereich sozusagen sammeln. Ich muss dann aber auch sofort anfangen, Werbung für mich persönlich zu machen. Und das ist vom, ich spreche darüber in meinem Bekanntenkreis, dass ich Makler bin, über Vereinsarbeit, über Netzwerkaufbau, aber natürlich auch über Partner, also wie beispielsweise Immowelt, Partner zu haben, wo ich mich und meine Marke etablieren und auch zeigen kann.
Das heißt also, ich muss so ziemlich jeden Kanal nutzen, um am Ende auch sichtbar zu sein und das Ganze auch relativ analog, wie du gerade sagst, also wirklich die Kaltakquise zum Hörer greifen, Flyer verteilen, vielleicht auch mal den einen oder anderen an einem Gebäude ansprechen, das gehört alles dazu.
Genau, das gehört dazu, aber halt auch kontinuierlich das Ganze zu tun. Also wir erleben es immer wieder, dass man beispielsweise Flyer bestellt und dann einmal flyern geht und sich wundert, dass nichts passiert und dass mich auch keiner kennt. Nein, aber wenn ich jetzt beispielsweise jeden Monat gewisse Stadtteile oder ja Gemeindeteile beflyer, jeden Monat, alle 4 Wochen immer dieselben Briefkästen, dann ist es halt so, dass ich irgendwann dass meine Marke einfach bekannt wird, dass ich wahrgenommen werde. Interessanterweise macht das im Übrigen auch wahnsinnig viel Spaß. Viele haben ja große Sorgen davor. Ich weiß aber noch, in den Anfängen habe ich meinen Sohn mitgenommen. Der war seinerzeit 2017 5 Jahre.
Das hilft natürlich, ja, wenn der Kleine dabei ist.
Richtig, genau. Der hatte totalen Spaß und wie häufig ich angesprochen worden bin und in der Gemeinde selbst dann auch irgendwann die Frage kam, ach nee, sind Sie nicht der, der mit seinem Sohn da immer diese Flyer verteilt? Also das ist schon, man muss das mit Spaß machen, man muss Freude daran haben und man braucht gar keine Angst vor sowas zu haben.
Wie ist das denn bei euch bei Falk? Gibt es da so eine Art Gebietsschutz oder kann ich einfach überall anfangen und einfach loslegen? Weil das hört sich jetzt so an, wie euch nicht mehr ein Flyer und dann gucke ich mal bei mir in der Umgebung, was so geht.
Genau, als Regionalpartner, das ist derjenige, der sich eine Region kauft, die Lizenz für eine Region kauft, hast du in dieser Region quasi absolut die Lizenz und darfst auch in diesem Gebiet als einziger werben. Und ja, alles, was dann aus der Nachbarschaft kommt, wenn ein Regionalpartner nebenan wohnt, der darf halt in meinem Gebiet nicht werben. Was aber ein Unterschied zu anderen Systemen ist, wir haben Kundenschutz vor Gebietsschutz. Das heißt also, wenn aus meinem Gebiet ein Kunde in einem anderen Gebiet was verkaufen möchte, dann darf ich das natürlich begleiten, weil der Kunde hat sich ja für mich entschieden und der hat mir vertraut und den Auftrag gegeben oder will ihn mir geben. Und dann darf ich halt auch natürlich in einem anderen Gebiet loslegen und vermarkten. Was total wichtig ist, ist, weil du auch gerade eben sagtest, Mensch, was ist denn, was hilft mir besonders, mich zu etablieren? Wir haben immer wieder die Gespräche, wo ein Quereinsteiger ankommen und sagen, okay, ich möchte 250.000 Einwohner, ich möchte ganz Münster, ne, ich möchte die Lizenz kaufen für ganz Münster. Das wird nicht funktionieren, weil ich eben an der Stelle nicht den Markt durchdringen kann. Ich habe keine 1.000 Hände, wo ich tätig werden kann. Wir raten immer eine Größenordnung von 50.000 Einwohner, das ist handelbar. Da kann ich meine Marke bilden, da kann ich auch aktiv werden, da kann ich den Markt besser verstehen. Und wenn ich dann mein Büro erweitere und den Büropartner beispielsweise aufnehme, dann die nächsten 50.000 zu nehmen und so zu wachsen.
Und du hast selber gerade schon gesagt, da hast du den Fehler gemacht und hast versucht, zu schnell zu wachsen und das war nicht gesund.
Genau, also Ich hatte auch nur 50.000 Einwohner zu Beginn. Das hatte ich auch für mich bewusst so gewählt. Und ich habe dann sofort, als ich gestartet bin, beispielsweise in der Bank Auszubildende, die fertig wurden, angesprochen, wo ich vorher eben noch für verantwortlich gewesen bin. Und so habe ich mir sehr schnell ein Team aufgebaut, hatte selbst aber die Erfahrung noch nicht und habe auch noch nicht so wahnsinnig viel Geschäft gehabt. Und das führte irgendwann dazu, ne, dass ich mich dann doch wieder von jemandem trennen konnte, weil oder musste, weil ich mich eben auf das eigentliche Geschäft gar nicht so konzentrieren konnte. Ne?
Jetzt haben wir schon ein paar Dinge besprochen, wie man expandieren kann, also über Partnerschaften. Akquise haben wir gerade angeschnitten. Vielleicht können wir mal so ein paar Do's und Don'ts machen. Was würdest du denn sagen, sind Don'ts? Was sollte ich auf jeden Fall tunlichst vermeiden? Na gut, im Büro sitzen und warten, dass was passiert, klappt natürlich nicht. Man muss aktiv sein. Was noch?
Ich sollte nicht im Kopf haben, dass ich unbedingt den Auftrag haben muss. Also das ist häufig die Gefahr, aber das ist in allem so. Wenn ich im Verkauf tätig bin, ist es total schwierig, mental eben diese Hürde im Kopf zu haben. Ich muss. Genauso wie, dass ich lernen muss, auch einen Auftrag mal eben nicht anzunehmen, mich bewusst dagegen zu entscheiden. Selbst wenn ich bisher keine Aufträge habe, ich mich aber bei einem Auftrag, der kommen könnte, unwohl fühle und da auch schon die Hürden auf mich zukommen sehe, dass ich dann einfach auch mal Nein sage und dann entsprechend lieber mich dem Nächsten widme. Auch dieses Thema, ich habe eine Immobilie jetzt im Auftrag und stelle fest, dass es nicht so läuft wie gewünscht, dann ist es natürlich die Möglichkeit, sich jetzt ganz ausführlich um das Exposé zu kümmern und zu gucken, was kann ich noch ändern und verliere dabei den Blick darauf, den nächsten Auftrag reinzuholen, das nächste Geschäft reinzuholen und dann eine Basis zu haben, weil sehr häufig, das erleben wir auch gerade jetzt in dieser Phase, wenn ich 3, 4, 5 Immobilien habe, dann ist eine Immobilie als Angel für einen Interessenten sehr, sehr gut. Das hört sich jetzt negativ an, aber der entscheidet sich womöglich dann gegen das Objekt. Es ist toll, dann einfach weitere Objekte zur Verfügung stellen zu können und den Kunden, den Käufer dort etwas enger zu begleiten.
Wie würdest du überhaupt Erfolg definieren? Ausschließlich über den Umsatz? Weil ich glaube, kleine Unternehmer, die jetzt erstmal anfangen, die wollen natürlich erstmal wissen, bin ich überhaupt erfolgreich? Was habe ich mir für Ziele gesetzt? Wie sollte man da einsteigen und was ist überhaupt ein Erfolg in den ersten Jahren?
Also der Umsatz finde ich immer schwierig, weil für den einen sind 100.000 viel, für den anderen sind 100.000 wenig. Und das ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Erfolg finde ich in unserem Beruf, aber in übrigens allen anderen selbstständigen Tätigkeiten auch, ist die Markenbildung. Marke, 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 weil eine kleine Anekdote beispielsweise, als ich angefangen habe, wir sind nach Nottuln zugezogen und wir haben ja unseren kleinen Sohn im Kindergarten gehabt dort und kannten mehr oder weniger keinen und sind dann aber über den Kindergarten so in die Dorfgemeinschaft hineingewachsen und ich kann mich noch ganz genau an die erste Kindergartenveranstaltung erinnern. Da war so eine schöne Feier abends und wir stehen und ich laufe rum, weil ich Dienst habe, verteile Getränke und dann habe ich jemanden am Stehtisch gefragt, ob er noch ein Bier haben möchte und dann guckte er mich an und sagte so mehr oder weniger von dir nicht, weil ne, du bist neu, ja. Und außerdem, wenn du dich hier mal etabliert hast mit deinem Unternehmen, du hast dich ja gerade auch selbstständig gemacht, wenn du das schaffst, länger als ein Jahr durchzuhalten, dann können wir beide mal ein Bier trinken zusammen. Und das hat mich total in der Ehre gepackt, weil ich von mir überzeugt war. Ich wusste, dass ich es schaffen werde. Aber das zeigt es, die Marke, weil heute reden wir super miteinander, wir haben ganz, ganz guten Kontakt und es hat funktioniert, aber es hat die Markenbildung funktioniert. Also in der Gemeinde, in dem Dorf, in dem Stadtteil rumzulaufen und die Leute wissen, dass ich der Makler des Vertrauens bin, das hat viel, viel mehr Wert als der Umsatz, der dann sowieso automatisch übrigens kommt.
Okay, also das eine bedingt das andere und Erfolg nicht immer direkt am Umsatz messen. Natürlich ist das wirtschaftlich auch wichtig, wenn man sich selbstständig macht. Aber einen langen Atem braucht man alle Male.
Definitiv. Und auch einen Plan. Natürlich bin ich Banker. Ne? Und natürlich habe ich meine, natürlich habe ich immer meinen Plan gehabt. Ich liebe es, nach Zielen und nach Planung einfach zu arbeiten und mir Ziele zu stecken, weil erstaunlicherweise habe ich immer wieder auch das Gefühl, dass viele von uns da draußen rumlaufen, die keinen Plan haben, was sie in diesem Jahr verdienen, was sie in diesem Jahr an Umsatz haben wollen, was sie vor allen Dingen auch in diesem Jahr an Umsatz brauchen, um zu überleben. Das ist erstaunlich. Ich finde das schade, wenn man planlos durch die Weltgeschichte läuft, weil man deutlich erfolgreicher ist, wenn man weiß, was man zu tun hat.
Ist direkt eine schöne Brücke und da sind wir dann direkt auch beim Franchise-System und bei Falk. Denn viele dieser Aufgaben, an denen vielleicht auch Kleinstunternehmer erstmal scheitern oder die sie unterschätzt haben, die bietet ihr natürlich. Das heißt also, es gibt viele Dinge, die mich dann erstmal als Makler auf den Weg bringen und die mich unterstützen, also das ganze Administrative. Was bekomme ich von euch bei Falk, wenn ich bei euch einsteige?
Du bekommst von uns ein System zur Verfügung gestellt, was dir den Rücken frei hält und dich ausschließlich um das Kundengespräch zu kümmern, um die Akquise und in die Akquise, damit meine ich wirklich dieses persönliche Gespräch mit Kunden zu kümmern. Deswegen habe ich mich im Übrigen damals auch für Falk Immobilien entschieden, weil der Kunde absolut im Mittelpunkt steht und alles, was ich brauche an Administration, an Technik und Buchhaltung, Rechtsverständnis etc., das wird alles im Hintergrund dir zur Verfügung gestellt. Mit dem Punkt aber, dass du immer auch individuell unterwegs sein kannst. Also ich habe mich bewusst auch gegen Systeme entschieden, wo ich schon gesagt bekommen habe zum Einstieg oder wenn du bei uns anfängst, ne, übrigens das Büro muss an der und der Stelle sein und dann haben wir nur weiße Möbel mit, nein, ich möchte doch meine eigene Marke aufbauen mit dem Namen Falk Immobilien, aber ich möchte ja ich sein und das ist eben etwas, was mir besonders gut gefallen hat und das spielt im Übrigen dann auch eine große Rolle, den Rücken frei zu haben, aber trotzdem individuelle Entscheidungen treffen zu können.
Muss ich mal ganz kurz reingehen. Was heißt denn kreativer Spielraum in dem Falle? Das heißt also, es gibt an meiner Filiale sozusagen ein Falk-Logo und was dahinter passiert, ist dann letztendlich meine Idee?
Genau, also außen muss der CI gewahrt werden und innen drin ist es aber meine Wohlfühl-Oase, würde ich fast sagen. Du arbeitest ja relativ viele Stunden genau in deinem Büro und ich finde es immer schwierig, wenn ich im Büro arbeite, wo ich mich nicht wohlfühle, weil dann will ich da weg, ausbrechen, bin nicht so kreativ, bin nicht so leistungsfähig und deswegen ist es uns wichtig, eben ne, außen schon die Sichtbarkeit gleich zu haben in ganz Deutschland, aber innen drin den Spielraum zu haben. Aber der Spielraum geht ja noch weiter. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Kunden im Gespräch bist und mit ihm um einen Alleinauftrag halt, ja, ich würde es fast kämpfen sagen, dann den Spielraum zu haben, zu entscheiden, nehme ich jetzt bei dem die volle Provision, die 6% oder kann ich vielleicht doch besser die Provisionsteilung nehmen oder will ich dem vielleicht auch einen Rabatt einräumen in der Provision, weil der mir 2-3 andere Geschäfte noch irgendwie vermitteln könnte. Mache ich Homestaging, mache ich kein Homestaging? Also die gesamte Kundenbegleitung kannst du schon sehr individuell bei uns durchführen. Wir geben die Rahmen und wir geben die Möglichkeiten und du wählst aus dem großen Schaufenster, wählst du aus, was für dich am besten passt.
Wenn ich jetzt komplett alle Services von euch nutze, was muss ich eigentlich überhaupt noch machen?
Das Kundengespräch. Die Beziehung zum Kunden, das ist deine Aufgabe.
Das persönliche Gespräch vor Ort, aber der Rest wird von euch komplett abgedeckt. Du hast gerade auch nochmal Homestaging gesagt. Wie stelle ich mir das vor? Heute wahrscheinlich mit Software relativ easy umzusetzen und KI.
Ja, tatsächlich kann man das relativ einfach über KI, wobei ich immer empfehle, das reale Homestaging zu bevorzugen, weil natürlich das Bild, man holt sich den Interessenten natürlich irgendwie rein, aber er geht dann in eine Wohnung, in ein Haus, was beispielsweise leer steht, dann ist der Effekt verpufft. Ne? Also wenn der Kunde schon zu uns kommt, der Interessent zu uns kommt und das Objekt sich anschaut, dann soll er in dem Moment, und da bekommen wir im Übrigen sehr, sehr, sehr viel Lob, auch von unserer Kundschaft, dann soll er genau das Erlebnis haben, was er auf dem Bild auch gesehen hat. Also wie häufig wir die Aussage hören, das sieht ja hier genauso aus wie auf den Bildern und in der 3D-Tour, das ist ja verrückt. Wir haben es uns ganz anders vorgestellt. Und im Übrigen physisch ist es deutlich besser und effektiver, weil eben die Vorstellungskraft der Raumgröße Das haben, ich glaube, ich habe mal gelesen, also weit über 60-70% können sich nicht vorstellen, wie groß ein Raum ist. So, und wenn da jetzt natürlich das Bett, das Doppelbett drin steht und ich sehe, okay, der Kleiderschrank passt da auch noch rein, dann habe ich es halt in der Hand, ich sehe es, ich habe es haptisch sozusagen und kann deutlich schneller auch meine Entscheidung treffen. Und dann gibt es noch kleine Tipps, die wir auch manchmal umsetzen, aber nicht regelmäßig, aber die richtig guten Makler machen das, wenn man dann beispielsweise ein Waffeleisen dabei hat und zwei,
was
drei...
Was man ja immer gerne mal dabei ja, hat,
Du kannst dir nicht vorstellen, also zwei, drei Waffeln zu backen, der Duft, man kommt rein, es ist wie ein Nachhausekommen, ne? Und es geht gar nicht darum, zu überzeugen und zu übertünchen, sondern einfach ein gutes Gefühl darzustellen. Deswegen auch Homestaging wird ja häufig irgendwie, ist das so verrufen, so nach dem Motto, ja, damit will man irgendwie die Makel der Wohnung übertünchen. Überhaupt gar nicht. Also gar nicht. Es wird nichts übertüncht, sondern es wird neutralisiert.
Okay, also eher eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Das könnte man jetzt relativ schnell wahrscheinlich mit einem Klick über die KI machen. Ihr entscheidet euch da oftmals für den analogen Weg. Das heißt also, der Interessent kommt dann ins Haus, in die Wohnung und wie oft sagen die dann so, können wir die Möbel eigentlich behalten? Das gefällt uns gut.
Ganz, ganz häufig. Homestager dürfen aber zum größten Teil dürfen die Möbel nicht verkaufen, weil sie natürlich keine Gewährleistung geben können. Und in Deutschland musst du eine Gewährleistung für gekaufte Möbel abgeben.
Aber bei euch würde man wahrscheinlich dann einen Tipp bekommen, wo die Möbel herkommen und könnte sich das dann dementsprechend aussuchen.
Witzige Geschichte im Übrigen. Die Betten sind meistens keine richtigen Betten, sondern das sind Kartons, die aufgestellt sind und dann ist da eine Decke drüber. Es sieht halt aus wie ein Bett. Und ich habe eine Familie, habe ich damals begleitet und die hatten so, Entschuldigung, aber ziemlich irre Kinder,
ja,
die sofort durch das gesamte Haus gelaufen sind.
Ins Bett gesprungen.
Ja, und dann hörte ich nur auf einmal Bautzen. Dann war dieses Kind natürlich mit den Kartons zusammengebrochen und lag auf dem Boden. Und anstatt damit aufzuhören und anstatt, dass die Eltern gesagt haben, so jetzt, ne, benimm dich mal und komm mal wieder zu uns, nächste Zimmer genau dasselbe, weil es machte ja so einen Spaß, in die Kartons zu springen.
Hat die Familie das Haus gekauft?
Sie hätte es vielleicht haben wollen, aber... Leider wurde sich dagegen entschieden.
Ja, ich glaube, in Staaten ist es, glaube ich, relativ üblich mit dem Homestaging. Ne?
Ja.
Also, dass man auch, glaube ich, dann komplett möbliert Häuser, Wohnungen kauft. War mir gar nicht so klar, dass das hier auch so gemacht wird. Entscheidet ihr euch da immer für den analogen Weg oder ist das eher eine exotische Vorgehensweise? Ist ja auch ein höherer Aufwand.
Ja, wir arbeiten aber mit sehr, sehr vielen guten Homestagern zusammen. Also es ist jedem selber überlassen. Es ist natürlich auch eine Investition, die vorab getätigt werden muss. Ne? Also der Homestager macht es ja nicht für umsonst und ja, die Kosten muss man eben entweder in Vorleistung bezahlen. Von daher ist es, ja, jeder macht das so, wie er will. Sehr, sehr häufig machen wir es, aber tatsächlich auch real.
Okay, also aber Falk unterstützt den Lizenznehmer da auch, was das Homestaging angeht. Das heißt, man kriegt da auch Rückendeckung.
Genau, wir haben einen Kooperationspartner, also wir haben sehr, sehr viele Homestager, wo das Netzwerk einfach dann funktioniert, aber wir haben auch zentralseitig einen Homestager, der genommen werden kann über besondere Konditionen.
Wir müssen darauf jetzt natürlich eingehen, wir haben gerade KI gesagt, das heißt also Bildgenerierung ist heute ein Kinderspiel. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was ist heute wirklich ein Klick, wo früher ein Makler ein, zwei Nachmittage dran gesessen hat, um das wirklich schön hinzubekommen, wo natürlich auch eure Systeme greifen, die ihr mit anbietet.
Da kann ich dich gerne mit auf die Reise nehmen, weil ich diese Reise ja selber mitgemacht habe. Ne? Also als ich 2017 angefangen habe, habe ich die Texte alle noch selber geschrieben im Exposé und das ist wirklich richtig Arbeit, wenn man es gut machen möchte. Ich war teilweise selbst erstaunt, wie gut mir das dann irgendwann gelungen ist. Aber man muss sich hinsetzen, man muss den Exposé-Text halt wirklich formulieren, überlegen, wo sind die Highlights und. Und dann hat man das Thema, dass man die Bilder schießt, die Bilder bearbeitet, also nicht retuschiert oder so, sondern einfach nur in Szene setzt. Es gibt also ganz, ganz viel Arbeit rund um die Immobilien-Exposé-Erstellung. Und wenn ich heute mal schaue, wir versuchen halt wirklich diesen Fokus aufs Kundengespräch zu legen, dann sind wir heute schon mit der KI so weit, dass wir sind jetzt gerade an einem neuen Thema dran, dass der Makler im Prinzip durch das Gebäude läuft, eine Textaufnahme macht, ein Video dazu und dieses in unser CRM integriert und im Prinzip per Knopfdruck dann, wenn er aus der Tür rausgeht, das Exposé schon so gut wie fertig ist.
Okay, wow. Das heißt also, direkt sozusagen on the fly, ich gehe durch die Räume, das Haus, durch die Wohnung und wenige Augenblicke später habe ich schon das Exposé. Das heißt also, es bleibt eigentlich mehr Zeit für den persönlichen Kontakt, der ja gerade im Immobilienbereich so wichtig ist.
Das genau gut beschrieben. Es ist das Wichtigste. Also deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Makler nie aussterben wird. Also die KI wird den Makler nie ersetzen können, weil eben dieses Emotionale, dieses Begleiten der Menschen, das kann die KI nicht übernehmen. Das Drumherum ja, aber es ist so ein emotionaler Akt auf beiden Seiten im Übrigen. Und die besten Verkäufer sind diejenigen, die im Übrigen, oder die besten Einkäufer sind im Übrigen diejenigen, die sich absolut auf diesen Menschen einstellen. Ich versuche auch in unserer Akademie immer zu sagen oder zu erklären, dass es überhaupt gar nicht darauf ankommt, im ersten Moment der weltbeste Immobilienversteher zu sein, sondern ich muss die Lage des Menschen erfassen. Warum muss er verkaufen? Es steht ja kein Mensch morgens früh auf und sagt, auch heute verkaufe ich mal mein Haus, sondern es gibt immer einen Hintergrund und da einzusteigen und die Menschen auch abzuholen, zu begleiten, menschlich zu begleiten, das ist ein so großer Schlüssel für den Erfolg im Maklerwesen. Und man sieht das im Übrigen sehr, sehr stark aktuell in der Situation, also vor der Zinswende, wo im Prinzip jeder verkaufen konnte. Es war ja kein Verkaufen, sondern es war ein Verteilen. Da gibt es viele Eigentümer, die haben das ja auch selber gemacht. Und mittlerweile ist es halt so, dass doch der Makler wieder deutlich mehr gefragt wird, weil eben die Situation erschwert wird. Und jetzt in dieser Phase ist derjenige, der ausschließlich auf die Immobilie eingeht oder ausschließlich auf den Kaufpreis eingeht, nicht so gut unterwegs wie derjenige, der versteht, wie kann ich dir eigentlich helfen? Ich versuche das immer als Puzzlestück quasi oder als Puzzle aufzuzeigen. Puzzle insofern, dass der Verkauf der Immobilie nur ein Puzzlestück ist von dem großen 100-Teile-Puzzle. Es geht um ganz, ganz viele andere Dinge und die muss ich herausbekommen.
Ja, also Empathie ist Schlüssel zum Erfolg in jedem Fall. Wenn ich dann jetzt bei euch erfolgreich bin und ich nutze eure Systeme, ich nutze das komplette Office von euch, was für Möglichkeiten der Expansion habe ich dann bei euch? Sky is the limit? Das heißt, ich kann auch 30 Filialen aufmachen, alles ist möglich.
Also bei uns gibt es wirklich überhaupt gar keine Begrenzung. Deswegen auch die Empfehlung immer, ne? Klein anzufangen und sich dann zu etablieren, aufzubauen, ist das Risiko des Einstiegs halt geringer. Auch die Einstiegsgebühren sind geringer und dann eben ein Gebiet zu erobern, das macht absolut Sinn. Ein Beispiel dafür auch international. Wir haben eben Partner, die in Deutschland gestartet sind als Quereinsteiger und die mittlerweile dann im Ausland ihr eigenes Büro aufgemacht haben. Also auch das ist alles möglich. Wir setzen da keine Grenzen.
Eine Sache, die mich persönlich noch interessiert, du hast gerade gesagt, die meisten machen dann nicht weiter in den ersten 18 Monaten. Von 10 Gestarteten, wie viel sind am Ende erfolgreich?
Es kommt absolut auf die Begleitung an. Die Begründung, weswegen jemand aufhört, die liegt bei uns zumindest im System. Ich habe alle abtelefoniert und mit allen gesprochen, liegt zu allergrößten Teils nicht am System oder nicht am Beruf, sondern einfach nur, weil es finanziell nicht funktioniert hat. Junge Menschen, die eben noch keine Erfahrung in der Selbstständigkeit haben oder Quereinsteiger haben ja selten halt ja Erfahrung in der Selbstständigkeit, stellen dann plötzlich am Jahresende fest, dass dann doch noch eine Steuer gezahlt werden muss und so. Ne? Das ist alles, was ein Hinderungsgrund ist. Und wir haben einen hohen Anteil an Abbrechern. Momentan haben aber, das muss ich fairerweise dazu sagen, das auch erkannt und sind in den Begleitungen der betriebswirtschaftlichen Elemente jetzt auch zentralseitig so aufgestellt, dass wir den Neueinsteigern dort die Hand reichen und sagen, ne, lass uns bitte betriebswirtschaftlich das Ganze auch prüfen.
Dann gib uns doch mal so einen ganzheitlichen Blick auf die Branche aktuell. Ich habe das ja selber so ein bisschen miterlebt. Es sah ja erstmal nicht so gut aus, ne, aufgrund der Zinssteigerungen und so weiter und so fort. Nur eine Seitwärtsbewegung. Aber aktuell, also auch beim Kickoff hatte ich das Gefühl, es ist wieder so Aufbruchsstimmung am Markt, oder?
Ja, wir hatten so ein halbes Jahr ungefähr Lethargie. Und das ist aber sehr häufig auch das Mindset des Maklers gewesen, also nicht so schnell umschalten zu können. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das Einzige, was in unserer Branche momentan absolut wehtut, ist die Neubaubranche. Da läuft, also zumindest unsere Erfahrung, wirklich extrem wenig. Liegt einfach daran, dass die Preise eigentlich gleich geblieben sind, während ja die Kaufpreise im Schnitt so um die 20% gefallen sind. Aber in der Neubaubranche, da kann man eben nicht den Preis reduzieren, ne? Weil ich ja den Kapitalansatz hatte und ja.
Das ist wahrscheinlich dann auch wie eine Mahnung an die Politik, denn wir wollten ja eigentlich ein bisschen mehr Neubauten haben in den letzten Jahren.
Ich kann es ehrlicherweise nicht verstehen, wie man eine komplette Branche innerhalb so kurzer Zeit hat gegen die Wand fahren lassen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil es wirklich traurig ist, wenn wir allein bei uns im Münsterland sehen, wie viele Baufirmen auch einfach zumachen mussten und wie aber die Wohnungssuchenden immer mehr werden. Ich meine, der Vorteil aktuell ist auch bei den hohen Zinsen, dass wir sehr, sehr stark steigende Mieten haben. Ne? Das heißt also, es hört gerade nicht auf. Es ist ja verrückt, was teilweise auch in kleinen Dörfern schon an Preisen aufgerufen werden. Ich hatte interessanterweise jetzt vor kurzem noch ein Gespräch mit einem Projektierer und der Politik und dort sagte der Investor dann irgendwann, im Neubau brauche ich im Münsterland mindestens meine 15 Euro Mietannahme, weil sonst brauche ich nicht investieren im Neubau. Und wenn das ein Dorf ist von 20.000, 25.000 Einwohnern, dann ist das halt schwierig, ne? Also 15 Euro durchzusetzen und damit stirbt dann das ein oder andere Projekt auch.
Ja, ich glaube auch zum Thema Politik und Immobilien könnten wir eine eigene Podcast-Episode dann nochmal vereinbaren. Was mich noch interessiert, also oder vielmehr, ich habe das ja beobachtet bei der letzten Kickoff-Veranstaltung, Aufbruchstimmung, ich hatte irgendwie das Gefühl, es gab einen guten Vibe, so grundsätzlich, auch bei euren Lizenznehmern. Wir sind ja hier bei ImmoWelt Impuls. Wo holst du dir so deine Impulse her? Jetzt darf ich verraten, wir sind ja auch über LinkedIn ein bisschen vernetzt und ich habe gesehen, du bist viel unterwegs, du Netzwerkst natürlich auch. Wir sind ja heute hier auch bei unserem Beyond Business Event in Köln von der ImmoWelt, wo wir später auch noch die Möglichkeit haben, alle miteinander zu sprechen. Du warst zum Beispiel auf dem Franchise Forum in Berlin. Wie ist da so die Stimmung grundsätzlich?
Also grundsätzlich muss ich sagen, den größten Push hole ich mir immer bei den Bürobesuchen, weil wir haben so unfassbar gute, so unfassbar tolle Makler bei uns, Franchise-Nehmer bei uns. Und mit diesen Menschen, die wirklich am Puls sind, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie engagiert sie sind, wo sie aber auch ihre Herausforderungen haben, wo sie Unterstützung benötigen, das bringt mich immer so viel weiter und gibt mir wirklich die richtige Kraft. Dann natürlich die Netzwerkveranstaltungen, mich auszutauschen oder austauschen zu können und interessante Partner im Gespräch zu haben. Genauso aber, das muss ich auch sagen, den Kontakt eben zu unseren Kooperationspartnern zu halten. Auch das gibt mir immer unheimlich viel. Da kann ich beispielsweise jetzt dann hier für ImmoWelt einfach sagen, es ist toll, halt einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man sehr schnell, sehr kurz über Themen sprechen kann und dann auch Lösungen serviert bekommt. Was ich überhaupt nicht mag und was mir immer Kraft raubt, ist eben auf Reaktionen zu warten und eben nicht voranzukommen. Das ist eine Bremse.
Also habt ihr zur ImmoWelt da einen sehr nahen Kontakt, das heißt also einen sehr direkten Draht.
Genau.
Wie zeigt sich das im Alltag?
Es gibt halt Situationen, wo man ganz kurzfristig mal eine Hilfe braucht, einen Gedankenanstoß, mal einen Marketing-Gedanken verfolgen möchte und dann eben den Ansprechpartner anzurufen, kurz darüber zu sprechen, was jetzt eine Lösungsmöglichkeit ist und dann aber auch gemeinschaftlich an einer Lösung zu arbeiten. Das ist halt schön, nicht immer nur Standard abgeliefert zu bekommen, sondern auch mal individuelle Lösungsansätze zu finden, gemeinschaftlich. Das ist halt stark.
Ihr trefft euch dann wahrscheinlich auch mit der ImmoWelt auf so Veranstaltungen wie Real Estate Arena, habe ich jetzt gesehen, in Hannover oder wie gerade schon erwähnt, Franchise Forum 2025 in Berlin. Und da tauscht man sich dann aus und dann ist man ganz nah dran. Würdest du sagen, das ist eine kleine Branche? Man kennt sich?
Es ist eine riesige Branche. Also jetzt, ich bin ungefähr 2 Jahre jetzt dabei, also in der Geschäftsführung und ich lerne heute immer noch neue Leute kennen. Aber es ist halt schön, es gibt viele, viele, die ja das Miteinander fördern. Ich bin zum Beispiel ein totaler Freund davon, wir haben einige Systeme. Und einige Systeme bedeutet, dass man sich doch austauschen kann. Und jeder hat so seine Spezialitäten. Ich finde es halt schwierig, wenn man sich da bekämpfen muss, sondern lass uns doch lieber irgendwie gemeinschaftlich an einem Strang ziehen, weil der Interessent für ein System, der sucht sich das System aus und nicht wir müssen um ihn kämpfen. Da gibt es mittlerweile wirklich auch ganz tolle Austauschpartner, wo wir unter uns System einfach im Gespräch sind und dann auf einer Veranstaltung uns treffen und dann miteinander sprechen. Das macht halt richtig Spaß.
Jetzt ist ja Expansion zentrales Thema unseres heutigen Podcasts. Welche Rolle spielen dann so Portale wie Immowelt jetzt beispielhaft für die Expansion? Wie kann ich mir die zunutze machen?
Das ist auch wieder das Thema Sichtbarkeit, ne? Also Markenbildung, Sichtbarkeit führt automatisch zu einer stärkeren Expansion, weil derjenige, der in die Immobilienbranche einsteigen möchte, der wird uns an vielen, vielen Stellen sehen und unter anderem beispielsweise mit Kampagnen auf Immowelt da einfach die Sichtbarkeit zu erzeugen für genau die Menschen, die in diese Berufswelt einsteigen möchte.
Jetzt haben wir gerade nochmal das Thema Digitalisierung gehabt. Was denkst du in Zukunft? Was wird noch kommen? Was sind die Trends, die du auch auf diesen Messen mitnimmst?
Also es ist erstaunlich, wenn ich die eine Woche bei der Messe bin und oder auf der Messe bin und dann entsprechend neue Trends sehe, dann sind die zwei Wochen später schon wieder veraltet. Also so mit was für einer Geschwindigkeit das gerade so funktioniert, das ist echt schon irre. Aber es ist halt wirklich in dem gesamten Prozess der Immobilienpräsentation werden wir ganz, ganz viel Veränderungen sehen. Also vieles, was dem Makler einfach an Administration abgenommen wird. Also es gibt da auch gar kein Limit. Ich glaube, es wird sich so viel verändern, wo wir heute noch überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Also es ist, ich kann nicht konkret beschreiben, wo die Reise hingeht, aber es wird sich einfach sehr, sehr viel verändern.
Aber wir halten fest, offen bleiben für Neues, das empfiehlt sich in jedem Fall, oder?
Genau.
Stefan, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, aber wir haben noch eine kleine Rubrik, die möchte ich nicht vergessen. Genau, das sind unsere Maklermomente. Ein Maklermoment hast du ja gerade eben schon genannt, die Familie mit dem Pappbett. Gibt es eine Anekdote, bei der du heute noch lachen musst aus dem Bereich des Makelns oder aus dem Bereich der Immobilien, wo du dich gerne dran zurückerinnerst?
Ja, es gibt natürlich wirklich bei jeder Vermarktung gibt es ganz, ganz schöne Momente. Aber an einen Moment kann ich mich ganz besonders erinnern, weil ich für eine junge Familie, ihren Traum gesucht habe. Nämlich, sie wollten unbedingt im Außenbereich bei uns im Münsterland ein kleines Bauernhaus finden und das ist natürlich höchst kompliziert, ja, weil meistens es auch unerschwinglich ist, aber wir haben tatsächlich dann das richtige Objekt gefunden und wir haben ein Objekt gefunden, was in einem sehr schlechten Zustand war und diese Familie, die hat das wirklich in eigener Kraft, hat die das so toll umgebaut und haben mittlerweile halt dort sämtliche Tiere, Schafe, Katzen, Hühner und auch kleine Ponys. Und die Familie, die hat jetzt Reitkurse oder so nicht Reitkurse, sondern so spielerisch mit dem Pferd Begleitung für Kinder. Und meine Kinder gehen halt tatsächlich auch sehr häufig dorthin zu den Kursen. Und sie haben es mittlerweile sogar geschafft, dass sie die Schule daran interessiert ist, eben gewisse Schulstunden auf deren Hof zu verbringen oder auf deren Anwesen zu verbringen. Das ist wirklich ganz toll, weil ich immer wieder diese strahlenden Augen sehe von denen.
Ja, okay, spricht für deinen Job, aber vielleicht last but not least. Und wann denkst du, deshalb liebe ich meinen Job?
Jeden Tag. Also es ist wirklich kein Witz. Jeden Tag bin ich glücklich, dass ich in diese Branche gewechselt bin und dass ich Makler geworden bin, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, mit so vielen Menschen auch ihre Geschichten zu entdecken und sie eben in einem Lebensabschnitt zu begleiten. Jeden Tag.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir.
Und ich würde sagen, wir beide gucken uns jetzt hier auf unserem Beyond Business Event ein bisschen um. Ich glaube, wir haben hier eine ganz nette Location erwischt.
Definitiv. Ich freue mich. Ich freue mich auch, mit der Immowelt mich wieder auszutauschen.
Okay, dann würde ich doch sagen, gucken wir mal. Ich hätte auch einen kleinen Hunger. Freust du dich auch auf ein Häppchen?
Sehr, sehr.
Okay, der Dom im Hintergrund. Wir gehen jetzt auf die Terrasse.
Das war's für heute mit Zwei-Zimmer-Küche-Talk. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, wir freuen uns immer über Themenvorschläge, Anregungen und Kritik. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@immowelt.de oder vielleicht nutzt ihr auch die Kommentarfunktionen auf den gängigen Streaming-Plattformen. Wir erscheinen jetzt alle 4 Wochen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und meinen nächsten Gast. In der Zwischenzeit, kleiner Tipp von mir, schaut mal auf immowelt-impuls.de vorbei. Den Link packe ich euch natürlich auch noch in die Shownotes. Da gibt es weiteres Wissen und ganz viel Input rund um den Makleralltag. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.